ARD.
So Donald Trump, since I know you're watching, I have four words for you. Turn the volume up.
Kämpferisch und euphorisch war das der neue Bürgermeister, der künftige Bürgermeister von New York, Zoran Mamdani, auf der Wahlparty am Mittwoch früh deutscher Zeit. Ja, wer ist der Sieger der Bürgermeisterschaftswahl von New York? Er selbst bezeichnet sich ja selbst als Trumps schlimmsten Albtraum. Er ist jung, 34 Jahre gerade mal alt, Demokrat. Dabei sieht er sich selber als Sozialist, gehört also zum sehr stark linken Flügel seiner Partei. Und nicht nur ist er einer der jüngsten Bürgermeister bald seit fast 100 Jahren in der Geschichte New Yorks, sondern er ist der erste muslimische Bürgermeister in Amerikas größter Stadt. Und das liegt natürlich an seiner Einwandererbiografie. Mamdani ist in der ugandischen Hauptstadt Kampala geboren. Seine Eltern sind indische Abstammung. Und die große Frage ist vielleicht für viele hier in Deutschland, wofür steht er eigentlich politisch? Und da muss man klar sagen, ich habe es gerade angerissen, der linke Flügel seiner Partei, er will unter anderem reiche Konzerne stärker besteuern. Er will die Lebenshaltungskosten für viele Menschen im sehr teuren New York senken. Und außerdem hat der Donald Trump in seiner Antrittsrede ganz deutlich zu verstehen gegeben, was er von dessen harten Angriffen auf Migranten ohne Papiere hält.
New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants. And as of tonight, led by an immigrant.
Ja, diesen Abend in Donald Trumps Heimatstadt müssen die Republikaner erstmal verdauen. Und nicht nur das, denn neben New York haben sie ja auch an diesem Wahltag in den USA zwei Gouverneurswahlen verloren, in Virginia und in New Jersey. Also dieser Stimmungstest ein Jahr nach Trumps Sieg wurde für seine Partei, die Republikaner, zum Desaster. Da ist eine Menge passiert, auch in Kalifornien. Die Umgestaltung der Wahlkreise ist durchgekommen für die Demokraten. Also eine ausführliche Analyse für all das gibt es nicht in dieser Folge, sondern in unserer nächsten Podcast-Ausgabe. Also unbedingt abonnieren, damit ihr keine neue Folge verpasst. Aber die kommt auch schon bald, die neue Folge, denn wir werden jetzt nämlich einmal die Woche unseren Podcast machen. Wir verlassen unseren 2-Wochen-Rhythmus, sondern kommen wöchentlich in Zukunft raus, weil eben so viel passiert, worüber man reden muss in Amerika. Das haben wir übrigens auch am Dienstag verraten und verkündet bei unserem großen Live-Podcast im Rahmen der Hamburger Woche der Pressefreiheit vor Publikum in der Zentralbibliothek in Hamburg, wo wir 5 Jahre sage und schreibe Amerika, wir müssen reden, gefeiert haben. 5 Jahre gibt es unseren Podcast schon. Und diese Jubiläumsausgabe, die ist auch ein bisschen länger geworden. Es gab da viel auch zurückzublicken, aber auch zu analysieren natürlich. Denn Jiffer und ich haben uns dazu auch noch 2 Gäste eingeladen. Und zwar vom Weltspiegel-Podcast Philipp Abresch, der Moderator, und Anna Leier, eine Kollegin, Producerin, Journalistin, die 25 Jahre in Amerika gearbeitet und gelebt hat und jetzt nach Deutschland zurückgekommen ist. Also darum geht es in dieser heutigen Sonderfolge. Hier kommt der Live-Mitschnitt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Folge von Amerika. Wir müssen reden, einer Sonderfolge live vor Publikum. Mein Name ist Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen.
Und ich bin Jiffer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin und Co-Moderatorin von diesem Podcast.
Genau, wir beide sind die Hosts und wir freuen uns ganz besonders, nicht nur, weil wir diese Veranstaltung im Rahmen der Hamburger Woche der Pressefreiheit veranstalten, sondern weil heute Dienstag, der 4. November ist. Das ist in den USA, ist der erste Dienstag im November immer ein Wahltag. Jedes Jahr. Also nicht nur alle 4 Jahre zur Präsidentschaftswahl, nicht nur alle 2 Jahre zu den Midterms, den Kongresswahlen, sondern jedes Jahr wird an einem Dienstag gewählt.
Genau, jedes Jahr. Es gibt entweder Bürgermeisterwahl in manchen Städten oder Gouverneurwahl. Es gibt ein paar wichtige heute sogar. Oder Gesetzwahl zum Beispiel, wie in Kalifornien heute wegen Prop 50. Vielleicht habt ihr gehört.
Genau. Und wenn man so will, heute vor 5 Jahren haben wir unsere allererste Folge von Amerika, wir müssen reden, aufgezeichnet.
Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe
Amerika, wir müssen reden, lieber Podcast.
Okay. Happy Birthday to you.
Erinnert ihr euch noch an die allererste Folge? Wie war das?
Nee?
Ich weiß noch, bin ich ja für die Wahl damals rübergeflogen, habe da für die ARD, für die Tagesthemen im November 2020 darüber berichtet und da saß ich im Terminal und habe auf meinen Rückflug gewartet und im Hintergrund liefen die Durchsagen und da haben wir auch spontan eine Folge gemacht. Und dann haben wir irgendwann zu Hause gesessen und gemerkt, dass wenn wir zusammen in einem Zimmer sitzen, dass es eine Rückkopplung gibt. Und dann haben wir halt angefangen, einer hat sich ins Wohnzimmer gesetzt, der andere im Schlafzimmer, um das quasi akustisch zu trennen, bis dann irgendwann der NDR so freundlich war, uns ein kleines Mischpult zur Verfügung gestellt hat und dann wieder mit Kopfhörern und einem richtigen Mikro. Und seitdem machen wir den Podcast eben in unserem Arbeitszimmer. Wir haben zwei Schreibtische, die sich gegenüberstehen und dann baue ich das immer auf. Aber wir haben in der Zwischenzeit die unterschiedlichsten Aufzeichnungsorte schon gehabt, weil es entweder die Situation erforderte oder wir spontan eben dazu kamen oder weil wir unterwegs waren, aber eine Folge wieder in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus, in dem wir dann gekommen sind, mit Beginn der Präsidentschaft von Joe Biden. Ich glaube, der höchste Ort war im Skiurlaub einmal in den Salzburger Alpen. Da gibt es ein Foto zu.
Immer mit dabei.
Genau, so sieht das aus. In der
die Fotos.
Holz vertefelt, da sieht man das Hütte. Kleine ja. Mischpult.
Mit unserem sieht so aus, als sei das Käsefondue gerade vom Tisch geräumt.
Das war nach der Après-Ski.
Ja. Genau. Oder wir haben, weil Kai Küstner, den viele von Ihnen, von euch vielleicht natürlich aus dem Podcast Streitkräfte und Strategien kennen, den haben wir dann auch besucht Anfang dieses Jahres im Senegal. Das ist quasi das Außenstudio Dakar. Und da haben wir auch eine Folge aufgenommen, einfach weil natürlich, wenn es um Sicherheitspolitik geht, das Thema Trump und Amerika auch immer eine Rolle spielt, jetzt mehr noch als davor. Ich glaube aber, ich habe schon mal aus einem Hotelzimmer heraus, haben wir spontan eine Folge gemacht, weil ich unterwegs war. Du warst...
In Rom haben wir auch eins aufgezeichnet, ein Hotelzimmer.
Genau, das ist das Tolle an Podcasts tatsächlich. Wir hatten da nämlich kein Mischpult dabei, sondern...
Handys.
Ja, wir haben einfach das Handy auf den Tisch gelegt und uns drüber gebeugt.
Ja, und die Qualität war nicht immer so gut wie im Studio oder mit der Mischpult, aber es hat geklappt, also wegen unserer tolle Team. Aber ich glaube, der komischste Ort, wo ich mindestens einen Podcast aufgezeichnet habe, war der Kleiderschrank von einer Freundin in Brooklyn. Ich glaube, du warst in Los Angeles.
Ich war
dann,
in einem Hotelzimmer in Los Angeles.
Ja, und genau. Ich wegen der Akustik und wegen der also es war so laut draußen, dass ich saß mich in ihr Kleiderschrank und habe dann Kleidung runtergeholt und haben die unter der Tür gesteckt, so dass es leise war und saß da am Boden und da haben wir dann unser Podcast aufgenommen.
Aber das ist auch das Tolle an diesem Format auch, deswegen lieben wir es doch, weil diese Intimität auch quasi überall möglich ist. Die technische Schwelle ist mittlerweile so niedrig geworden, dass man da leicht drüber kommt und das ist gut, dass du darauf hinweist nochmal, Jeff. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an unser tolles Team und all die Cutter und Redakteure, die sich dann da drüber beugen und aus dem, was wir denen dann abliefern und hochladen auf den Server, dann eben veredeln und produzieren, dass es dann sendefähig wird und dann für Sie, für euch alle dann hörbar wird. Aber es ist schon wirklich spontan, haben wir ganz oft auch Folgen gemacht, einfach weil wir gesagt haben, oh, das müssen wir jetzt mal aufgreifen. Und wie gesagt, nachts um zwei mit Time, also ich in den USA, du in den USA, ich in Europa. Aber das ist schon wirklich ein tolles Format. Deswegen sind wir mit sehr viel Spaß auch dabei.
Jiffer, Ingo, ihr seid ja beide verheiratet. Und ein bisschen länger, als es den Podcast gibt. Ne? Ich frage mich, wie ist das eigentlich als Ehepaar, so einen Podcast zu hosten? Man soll ja die Arbeit eigentlich nicht mit nach Hause nehmen. Also man sieht, wo ihr überall die Arbeit habt mitnehmen müssen, weil eben so viel passiert in den USA und ihr auch darüber sprechen wollt. Aber ist das so, dass der Podcast Amerika, wir müssen reden, schon sowas ist wie ein Familienmitglied und mit am Abendbrottisch sitzt?
Ja, eher umgekehrt, weil wir sowieso am Abendbrottisch immer darüber geredet haben, gerade auch über, wie dein Vater die Dinge gesehen hat, der dieses Jahr im Mai ja leider verstorben ist, aber immer du dich aufgeregt hast oder ich konnte immer schon sehen, ob du mit deinem Papa gerade telefonierst oder hast, wenn du dann eher mit hochrotem Kopf am Küchentisch saßt und du ahnst nicht, was er jetzt schon wieder gesagt hat. Und dann haben wir gesagt, na gut, wenn wir eh drüber reden, dann können wir quasi auch fast schon ein Mikro mitlaufen lassen.
Es ist auf jeden Fall, also die sind Themen, die wir diskutieren sowieso. Also normalerweise dann ja, in die Küche oder manchmal auch mit den Kindern, die wollen das nicht mehr hören. Ne? Also, aber nicht mit einem Mikrofon. Insofern, das war nur ein Schritt weiter. Aber es macht auch Spaß, dann zusammen ein Projekt zu haben. Aber es ist auch irgendwas, das wir also sowieso diskutieren würden.
Und es war auch immer so, dass wir gesagt haben, wenn es dann keine Themen mehr gibt oder wenn es Interesse auch von Ihnen, von euch irgendwie abebbt und das keiner mehr hört, dann, also wir haben genug andere Sachen noch zu tun, ja, also dann machen wir es nicht mehr weiter. Aber zum einen ist das Interesse immer mehr gewachsen.
Könnt ihr euch das erklären eigentlich, warum dieses Interesse so ungebrochen ist an eurem Podcast, aber auch an Amerika und dem Amerika von Trump? Warum fasziniert dieser Typ so sehr?
Also wie man sieht, besonders in dieser zweiten Amtszeit, also es ist, das Weiße Haus seit 20. Januar haut eine Schlagzeile nach der anderen raus. Das ist wirklich für Journalisten fast unmöglich, hinterher zu laufen. Es gibt so viel, dass man also nicht alles diskutieren kann. Ich höre das ständig von Freunden in die USA, dass die sich sagen, ich kann mich nicht auf jede Schlagzeile aufregen, weil ich habe auch einen Job, Kinder, ein Leben, ein Hund, was auch immer. Also es ist einfach so viel. Aber es ist auch, weil es so außergewöhnlich ist, eine vielleicht diplomatische Wort zu benutzen. Diese Politiker ist der, wie wir merken, es gibt einfach Normen, wie wir haben das in Kauf genommen, dass jeder Präsident also folgen würde. Und wie wir sehen, er ist jemand, der will nicht an diese Normen halten. Und so häufig bin ich gefragt, darf er das? Geht das? Wie geht es weiter? Also ich glaube auch, weil, wie man weiß, wir haben Europa und die USA hat immer eine sehr, die transatlantische Beziehung war immer sehr stark. Und weil es jetzt gefühlt hier auf jeden Fall und in die USA schwächer geworden ist, ist das auch eine große Thema. Und also das haben wir aber auch mit Trump in die erste Amtszeit gesehen, schon seit 2015, als er Kandidat war. Und Journalisten und andere, ich glaube CNN, die haben auch gesagt, dass Trump is good for business. Also alle fragen, was hat er gerade gesagt? Was hat er gerade getan? Also er weiß, wie man in diese Aufmerksamkeitsökonomie Aufmerksamkeit kriegt. Und das sorgt für Schlagzeilen und wie er selber weiß, es gibt kein schlechte PR und deswegen gibt es so viele Interesse auch von euch, auch von uns. Und
ja, es gibt dieses, du spielst auf dieses Zitat vom damaligen CBS News-Chef an, der gesagt hat, Trump may be bad for America, but he's damn good for CBS News. Was so ein bisschen zynisch fast schon klingt, ne? Also weil tatsächlich, jemand anders hat es mal beschrieben mit einem Autounfall, man möchte nicht hingucken, aber man kann den Blick nicht abwenden, so ein bisschen. Und das trifft, glaube ich, schon so ein bisschen, weil es eben, wie Jif das sehr gut zusammengefasst hat, es ist so dieses Faszinierende einerseits, das Unverständnis auch, und da gibt es eine Menge Erklärungen. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Wir dachten, naja, wir machen ein paar Folgen, vielleicht noch ein paar mehr bis zur Amtsübernahme dann von Joe Biden damals vor 5 Jahren. Und dann A, war das Interesse nach wie vor groß und B, Amerika, wir müssen reden, heißt ja nicht umsonst dieser Podcast. Wir mussten über so viel weiter reden und da war auch weiterhin so viel Redebedarf. Und das hat natürlich mit Trump auch zu tun, weil es so ja, kurios ist in einerseits, wenn es nicht so ernst wäre, weil wenn es nicht der Präsident des mächtigsten Landes der Welt wäre, könnte man über vieles ja auch fast schon lachen oder zumindest amüsant finden, aber so ist es dann doch sehr ernst.
Das ist auch ein Therapie-Podcast, höre ich da raus.
Kann man das auch so sehen, ja.
Ja, so ein bisschen vielleicht schon, also sich so ein bisschen das...
Ja, also wir versuchen auch durch Sachen zu arbeiten und wir kriegen immer so total gerne E-Mails oder Nachrichten von unseren Zuhörern und wir merken auch, wie alle versuchen durchzuarbeiten oder brauchen eine Therapiestunde.
Also. Ja, und hier volle Hütte auch, volles Haus, großartig. Und wir freuen uns, wie gesagt, sehr, dass Sie hier sind und ihr hier seid, mal mit Augenkontakt eine Podcast-Folge machen zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Denn sonst sitzen wir halt immer nur wir zwei alleine an unserem Schreibtisch.
Gegenübereinander, ja.
Ein anderer Begriff, ist das schon eine Redewendung? Flood the Zone hört man auch immer mal wieder. Ich kann mir vorstellen, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, ist gar nicht mehr so einfach, weil genau dieses sich verschwimmen lassen ja vielleicht auch Strategie ist. Wie findet ihr denn die Themen oder das, worüber ihr gerne in eurem Podcast sprechen wollt? Also wie trennt ihr das Wichtige vom Unwichtigen?
Also weil wir jetzt haben das jede zweite Woche gemacht. Also normalerweise würden wir anfangen vielleicht an der Montag. Wir nehmen immer auf an Montag und wir fangen eine Woche an, normalerweise eine Woche vor. Aber wir haben gemerkt, dass dann ja bis Donnerstag, Freitag ist es alles, was passiert ist, am Montag alte Nachrichten. Also wir müssen wirklich am besten nicht vor Freitag oder am besten am Wochenende diskutieren, was wir in der Podcast diskutieren wird, was so viel eigentlich passiert. Und in mancher Woche, es gibt ganz klar und deutlich eine Thema oder ein paar Themen, die ganz wichtig sind oder die haben viel Aufmerksamkeit gekriegt. Und manchmal ist es so viele kleine, die passen dann zusammen. Also manchmal, ich finde, das ist auch, also mit Trump, wie so häufig, wenn es gibt eine Thema, die er nicht gerne diskutiert, sagen wir die Epstein-Files zum Beispiel, und er will eine Ablenkung, dann passiert plötzlich irgendwas, das die ganze Aufmerksamkeit nimmt. Ab das die, na, also er wollte ein bisschen verstecken, die Abriss von der East Wing zum Beispiel. Und dann kam eine andere Geschichte raus, die haben noch ein Boot in der Karibik gebombt oder irgendwas. Aber es gibt dann so viel, das passiert auf einmal, diese Flood the Zone, wie du sagst. Und das ist auf jeden Fall eine Taktik, besonders wenn es gibt eine Geschichte, dass Trump will, wir sagen, unter der Teppich, das sagt er auch, ne? Unter der Teppich.
Da sind wir schon beim Thema Redewendung. Genau. Ich wollte es nicht überspringen, ich hatte es mir hier.
Ja, aber wie du siehst, es passiert immer so automatisch eingeflochten. Wir setzen uns nicht hin und sagen, heute machen wir Redewendung A, B und C, sondern...
Macht mal Best auf Redewendung, ich bin gespannt, ihr habt einige.
Was wäre denn die, also im Englischen sagt man, to sweep it under the rug.
Sweep it under the rug.
Genau, nicht unter den Teppich kehren. Das ist ein Beispiel dafür, dass es eben 1:1 übersetzt ist, aber dann gibt es viele Redewendungen, wo das Konzept ähnlich ist, aber andere Metapher. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, wir erlegen zwei Fliegen mit einer Klatsche, ne, oder Klappe. Und in den USA sind es...
Kill two birds with one stone.
Genau.
Bisschen mehr brutal. Also,
die Waffenlobby ist...
In den USA wird schärfer und heftiger geschossen. Ja, ja, das ist ein gutes Beispiel. Aber es ist... Es macht aber auch großen Spaß.
Man merkt nicht, wie häufig man solche Redewendungen benutzt, bis man in einer Fremdsprache spricht und dann muss ich, ja, es passiert, dass ich übersetze die einfach 1:1 und dann merke ich dann in Ingos Augen oder in die Augen von der Person, mit wem ich rede, okay, nee, das war nicht. Das war nicht die richtige, ne? Und wie Ingo sagte, manchmal ist es 1:1 und manchmal genau muss man einfach eine
Aber es ist in der Tat so, ich habe in den 90er Jahren in den USA studiert und da fiel mir das zum ersten Mal auf. Wir fließen hier, Redewendungen fließen ja im Deutschen so automatisch ein, jeder weiß, was gemeint ist oder es kommt dazu. Und erst in der Fremdsprache, wo ich dann im Englischen geredet habe und sagte, ständig habe ich gesagt, in Deutschland würde man jetzt sagen so und so. Und die haben schon, meine Freunde und Kommilitonen haben schon die Augen verdreht. Was würden denn die Deutschen jetzt wieder sagen, ja? Weil ich dann wieder ankam. Und ich glaube, eine deiner Lieblingsredewendungen war, unter den Blinden ist der einäugige König, ja? Aber das gibt's im Englischen eben so nicht.
Nee, und ja, das kenne ich schon und ich habe keine Among the
Blind, the one-eyed is king. Aber man denkt so langsam, wir übersetzen manche dann auch und manche wiederum und kommen auch ins Deutsche rein. Zum Beispiel, ich habe schon ein paar Mal gehört, wie jemand gesagt hat, da wurde er vor den Bus geschmissen.
Ja, das und das so habe ich ständig, nee, aber warte mal, das habe ich ständig gesagt in der Podcast und du hast mich nie korrigiert, glaube ich.
Ja, weil es verschwimmt manchmal. Ist das jetzt eine deutsche Redewendung, eine englische? Eine meiner Lieblingsredewendungen war in der letzten Folge, glaube ich. Don't get your undies in a bundle. Mhm. Jetzt verknote dir immer nicht die Unterhosen. Also nach dem Motto, reg dich mal ab, ja.
Aber das ist, wenn man, muss ich sagen, weil, also wie man hört, ich mache manchmal grammatische Fehler, meine Kinder merken das immer, aber korrigieren mich immer. Aber das ist dann, wenn man weiß, dass man eine Fremdsprache wirklich gelernt hat und benutzen kann, ist, wenn man ein paar von diesen Redewende so einfach da reinhauen kann und benutzen kann. Insofern, also ich glaube, du hast ein paar von mir gelernt. Ich habe auf jeden Fall ein paar von dir gelernt.
Ständig, ständig. Also das ist ja auch ein Reiz dieses Podcasts.
Jiffer, du bist Amerikanerin. Ingo, du bist seit, hast es gerade erwähnt, seit den 90er Jahren Stammgast in den USA, glaube ich, kann man sagen. Warst lange Korrespondent auch in Washington für die ARD. Jetzt, also mir geht es so, ein Jahr Trump, ich habe das Gefühl, der ist schon viel, viel länger am Start, weil so viel passiert ist. Seid ihr nicht auch überrascht, wie schnell sich,
sorry,
wie schnell sich dieses Land verändert oder zumindest da ja so Meilensteine gesetzt werden sollen, die das Land verändern über längere Zeit?
Es ist ja noch nicht mal ein Jahr Trump. Es ist ja jetzt ein Jahr die Wahl.
So ist es.
Da folgen noch 2,5, 3 Monate, bis wir dann den Jahrestag markieren. Und trotzdem hast du recht, es fühlt sich schon so an, eben wie sehr viel länger, weil eben so viel passiert.
Ja, also das war auch auf jeden Fall der Plan. Ne? Wie du sagtest, flood the zone. Und ich glaube, Trump hat viel gelernt von seiner ersten Amtszeit, dass er erstmal, ich glaube nicht, dass er dachte, dass er würde gewinnen in 2016 und war nicht gut vorbereitet mit einem Transition-Team oder mit einer Agenda. Aber zweitens, also er hat auch gelernt, dass wenn er deine Agenda, deinen Plan durchsetzen wollte, dass er braucht Yes-Männer und Frauen. Er brauchte Leute, die würden nicht zwischen ihm und seinem Plan stehen, aber würden einfach alles durchwinken. Und das hat er gemacht, besonders gut, wenn man sagen will, in diese zweite Amtszeit, wo er hat Leute besonders ausgesucht, die treu zu ihm sind über alles und die andere, wie man sieht, wer nicht seinen Plan unterstützt, dann sind sie ziemlich schnell raus. Und das war auch Teil von der Project 2025. Habt ihr wahrscheinlich irgendwas davon gehört? Also eine Plan, du hast in deinem letzten Doku-Film, Ingo, jemand von der Heritage Foundation, diese Denkfabrik getroffen, darüber zu reden. Und es ist der Blueprint von jetzt, was wir gesehen haben in die letzten 9 Monate nur. Und wenn man wissen will, auch was die nächsten Schritte sind, soll man auch da vielleicht reinschauen.
Es ist auf jeden Fall sehr viel methodischer, es ist sehr viel durchdachter, geplanter, zielgerichteter als natürlich vor 9 Jahren mittlerweile fast schon. Und insofern könnte man natürlich auch sagen, okay, einfach effizienter und effektiver als beim letzten Mal. Und das darf man auch immer nicht vergessen, Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern wollten es so, wenn man so will. Viele haben vielleicht jetzt so ein bisschen Buyer's Remorse und denken so, ui, so habe ich es mir auch nicht vorgestellt. Aber viele finden es auch nach wie vor gut, auch wenn die Umfragewerte von Donald Trump nicht die besten sind, aber auch nicht wiederum so schlecht, wie man es vielleicht hier in Deutschland manchmal denkt. Und diese Faszination, ich glaube, dein Vater hat auch mal gesagt, Jeff, jetzt lass ihn doch erstmal machen, es muss erstmal wirken. Ja, und dieser.
Gib ihm eine Chance, hat er immer gesagt. Ja,
ja, und also, das andere, was er immer gesagt hat, Trump könnte ein Allheilmittel gegen jede Krebsart erfinden und die Leute würden, seine Kritiker würden sagen, what took you so long? Warum hat das so lange gedauert? Oder er könnte, was hat er immer gesagt? Sie kritisieren ihn sogar fürs Klopapier, das er benutzt, wenn er auf die Toilette geht. Und solche Sachen. Also insofern, ja, das ist ein großer Unterschied zur ersten Amtszeit und wir erleben das ja täglich. Und
die Arbeit für uns Journalisten ist herausfordernder geworden.
Auf jeden Fall. Aber es ist ja auch, dass es ja nicht nur uns hier in Deutschland betrifft. Es ist ja, ich meine, du warst Korrespondent in Asien auch, in Fernost und hast das natürlich auch von dort mitbekommen, die Faszination auch für Trump in gewisser Weise. Oder wie wurde das da gesehen? Ist das hier in Deutschland kritischer vielleicht?
Naja, also ich würde sagen, es gibt da so eine Art, nee, Begeisterung wäre zu viel, aber schon Faszination. Ich erinnere mich, 2016 haben wir ausgerechnet in Vietnam gedreht, was ja durch den Krieg mit den USA nochmal eine ganz andere Verbindung zu diesem Land hat. Und wir waren in der Nähe von Da Nang. Ich hatte einen Film für den Weltspiegel dort gedreht mit einer Familie, die von Agent Orange betroffen war. Also der Vater war diesem, kennt ihr vielleicht, dieses Entlaubungsmittel, was im Vietnamkrieg eingesetzt wurde. Und der war damit in Berührung gekommen, viele Jahre nach dem Krieg, und hatte dann 2 Kinder bekommen. Und die beiden Kinder sind mit Behinderung zur Welt gekommen. Und wir haben die Familie besucht und dann sind wir mit denen zum Mittagessen gefahren in so einen kleinen Provinznest. Und da gab es, das sah aus wie die Parteizentrale der Republikaner, gab es einen Nudelshop, konntest du Pho bestellen und da stand drauf Mr. Trump. Also man liebte ihn so sehr, dass man sein Restaurant nach ihm benannt hat, aber man hatte das P vergessen.
Ach so.
Mr. Trump. Aber das hat mir schon zu denken gegeben. Also ja, es gibt da diese Begeisterung, gibt auch, glaube ich, in der Region eine grundsätzliche Begeisterung für die USA. Denn auch Barack Obama, der in Vietnam zu Besuch war, wurde mit großem Pomp und mit viel Begeisterung und wehenden Fahnen empfangen. Ich glaube, für Trump noch mal anders. Vielleicht liegt es auch darin, dass es in diesen Ländern, in denen es nicht so eine Tradition, westliche Tradition, demokratische Tradition gibt, dass da jemand, der mit einer klaren Botschaft auftritt, vielleicht auch ein bisschen kräftiger sich äußert, vielleicht auch ein bisschen so einen autoritären Zug hat, das, glaube ich, resoniert da schon. Das kommt da an.
Könnte es auch sein, dass es damit zu tun hat, dass es ein Gegengewicht auch zu China?
Genau.
Sein
das ist
könnte.
Das andere, also ja. Die Faszination, die Begeisterung und dann sieht man in Trump natürlich denjenigen, der diesem immer größer werdenden Einfluss von China in der Region was entgegenstellt und die Karte spielt er ja.
Mhm. Aber um nochmal auf das...
Auf die Fotos zurückzukommen? Oder
ja, nee, nicht Titel auf die Fotos, sondern den Titel dieser heutigen Veranstaltung. Goodbye Pressefreiheit, wie Präsident Trump den Journalismus abschafft als Untertitel. Das war ja im Rahmen, oder diese ganze Folge hier heute ist ja im Rahmen der Hamburger Woche der Pressefreiheit. Und weil du gerade eben gesagt hast, herausfordernd für Journalisten.
Hier ist noch ein Platz frei.
Genau.
Falls ihr euch wundert, wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie es ist, Korrespondent zu sein in einem Auslandsstudio. Wir sind immer nur so drei Viertel für das verantwortlich, was wir machen. Es gibt immer noch jemanden, der uns glücklicherweise an die Hand nimmt und uns den Weg ebnet in die Stories, uns manchmal auch rausboxt aus den Stories heraus, der versucht, Interviews zu organisieren, Interviewpartner bezirzt, ein Gespür für Themen hat und diejenigen, die bleiben ganz oft auch im Hintergrund. Ne? Das sind unsere Hidden Champions eigentlich.
Die Producer.
Die Producer, unsere Fixer. Jedes Studio hat mindestens einen und wir haben heute einen dieser Hidden Champions hier, nicht nur Producerin, langjährige Mitarbeiterin im Studio in Washington, sondern auch Co-Autorin eines neuen Films, der gestern in der ARD gelaufen ist.
Sehr erfolgreich.
Sehr erfolgreich. Sprechen wir gleich drüber. Nach den Tagesthemen. Also die haben den Schwung von dir, Ingo, mitgenommen, nehme ich an. Aber auch so ein ganz, ganz sehenswerter Film. Sprechen wir gleich drüber. Aber jetzt bitten wir Sie erstmal auf die Bühne. Anna Leier, herzlich willkommen.
Eine Hamburgerin nach, wie lange warst du jetzt in den USA?
25 Jahre. Ich bin auch Amerikanerin jetzt geworden, also okay. Habe beide Staatsbürgerschaften inzwischen.
Ja, wieder jetzt hier. Wir freuen uns sehr, dass du quasi zu unserer Jubiläumsfolge hier zu uns gekommen bist. Ein weiterer Gast, nicht nur Philipp als Co-Host, als Weltspiegel-Podcast-Host hier, sondern eben auch Anna. Und die Frage, weil du ja jetzt gerade frisch aus den USA zurückgekommen ist. Wir haben in unseren Folgen, Jeff und ich haben in den letzten Monaten sehr oft auch darüber gesprochen. Wir haben alle die Episode mit Jimmy Kimmel mitbekommen. Wir haben alle mitbekommen, wie Trump sowieso immer die Presse, die freie Presse als Feinde des Volkes bezeichnet hat und Medien, die nicht in seinem Sinne berichten oder den Golf von Mexiko, eben jetzt nicht Golf von Amerika mehr nennen, dass sie ausgeschlossen werden. Er geht mit Milliarden oder Millionen Klagen zumindest erstmal gegen unliebsame Medien vor und das sind alles Dinge, die natürlich sich auf die Pressefreiheit auswirken. Die USA sind mittlerweile auf Rang
57
abgerutscht. Wir sind auch, Deutschland muss man sagen, an der Stelle aus den Top 10 rausgeflogen. Wir sind mittlerweile
ich glaube 11, habe ich heute nochmal
nachgedacht. Also knapp nur raus, aber ist jetzt auch
Bundesliga.
Ja genau, es ist so nicht mehr erste Top 10. Aber es ist, insofern ist das jetzt per se kein neues Thema, aber vielleicht Anna, erzählst du uns mal so ein paar Dinge, die du jetzt gerade frisch auch von dem Dreh deiner Doku United States of Angst heißt der, oder Angst würde man es im Amerikanischen ja aussprechen, lief in der ARD gestern Abend sehr erfolgreich und ist natürlich nachzuschauen in der ARD-Mediathek. Vielleicht kannst du da ein paar Sachen berichten.
Ja, sehr gerne. Also wir waren 3 Wochen in Kalifornien zum Dreh und haben dort mal in die Surfer-Szene reingeguckt und wollten anhand von 2 Gruppen, eine, die sich eher im linken Spektrum, eine im rechten Spektrum bewegt, von Menschen mal schauen, wie sich ein Jahr Trump auf diese Leute ausgewirkt hat. Und tatsächlich, wie gesagt, das hatte Philipp schon so nett anmoderiert, habe ich viele Wochen, Monate vorher schon recherchiert und versucht, Menschen von beiden Seiten zu bekommen, die dann mitmachen und mit uns drehen. Und die republikanische Gruppe ist einmal einen Monat vor Drehbeginn abgesprungen, einmal einen Tag vor Drehbeginn, als wir schon dort waren und am nächsten Tag loslegen wollten. Und dann während der Dreharbeiten ist die neu gefundene Gruppe dann auch nochmal so auseinandergestoben. Also das ist etwas, was ich gemerkt habe in meiner sehr langen Arbeit jetzt in Amerika als Journalistin. Die Menschen, besonders auf der konservativen Seite, sind super skeptisch. Die sind wahnsinnig misstrauisch uns Medien gegenüber. Es gibt auch Studien dazu, die das Misstrauen in die gerade auch traditionellen Medien sinkt und die Menschen informieren sich immer mehr in der Social Media Welt und da werden denen natürlich deren Algorithmen, die formieren das, was sie da zu hören bekommen. Und das habe ich sehr stark festgestellt, dass die Leute in Parallelwelten leben und uns super skeptisch beäugen und deswegen sind sie uns eben abgesprungen und wollten nicht mehr mit uns sprechen. So, also das erschwert natürlich die Arbeit als Journalist, weil du möchtest ja, wir möchten auf jeden Fall von beiden Seiten hören. Also das war etwas, was gerade während dieses Films, das haben wir dann auch thematisieren müssen, wenn sie sich den anschauen, dann können sie das auch, diese unfassbare Verzweiflung der beiden Journalistinnen, Kerstin Klein und ich, wir haben wirklich gelitten, schlaflose Nächte gehabt, weil wir gedacht haben, wie kriegen wir das jetzt noch zusammen? Aber ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen am Ende. Also das ist etwas, was wirklich anders geworden ist, muss ich sagen.
Anna, sag nochmal schnell, wo habt ihr gedreht und mit wem? Das ist ja eine malerische Kulisse, wo ihr wart.
Ja, ich habe gedacht, der läuft im November. In Deutschland möchte man vielleicht auch mal den Sonnenstrahl sehen. Das ist tatsächlich der Strand von Huntington Beach im Süden von L.A., so 60 Meilen südlich von Los Angeles.
Also Palmenstrand, genau. Traumstrand, ja. Wellen. Und da sind Surfer im Wasser, die eine Leidenschaft teilen, nämlich das Surfen. Aber sobald sie an Land kommen, sich nicht mehr viel zu sagen haben.
Nee, sehr unterschiedliche Lebenswelten dann eben, wie eben schon angerissen. Und was ich da eben sehr interessant fand, um auch nochmal eben zu erzählen, wo die ihre Informationen herbekommen und wie sie dann reagieren auf etwas. Also ich hatte da eine Dame, es war ja kurz nach der Ermordung von Charlie Kirk waren wir dort und da gab es, das machen sie dann schnell, frisch gedruckt, schon Turning Point Fun, This is the Turning Point steht dann da drauf oder auch Menschen, die mit T-Shirts rumlaufen, um eben jetzt anzudeuten, dass da etwas kippt, das Land wird sich jetzt entwickeln in eine andere Richtung und diese besonders Konservativen wünschen sich eben ein Land bis hin zum Christian Nationalism, wie es dann ja heißt, also dass auch die Trennung von Staat und Kirche aufgehoben wird, bis dahin soll es gehen. Und ich habe eine Frau, die dann da im Publikum saß, wir waren bei einer Veranstaltung, gefragt, was meinen Sie denn damit eigentlich? Und sie sagt, naja, Sie wissen ja, die Städte brennen. Wir müssen was tun. Überall ist Chaos. In Chicago, in New York, in Washington. Und ich habe kurz gezuckt und gezögert und gesagt, aber woher nehmen Sie diese Informationen? Ja, das sehen Sie ja dann. Und dann holte sie ihr Handy raus und zeigte mir eben alle diese zusammengeschnittenen kleinen Schnipsel von News. Die Menschen bekommen eben nicht mehr ein ausgewogenes Spektrum an guten Informationen, weil es Fakten so kaum noch gibt. Und das ist eben eine wirkliche Herausforderung, auch für das Publikum, auch für die Menschen. Wo sollen sie es herkriegen? Hier, wenn es brennt, dann gucken alle Tagesthemen.
Tagesthemen natürlich.
Das ist verlässlich. Ich glaube, das empfinden wir schon alle noch. In Amerika ist dieses Vertrauen in die Medien eben wirklich fast verschwunden und damit auch so eine Hilflosigkeit, also auch dann, wir saßen ja am Küchentisch bei den Menschen und auch bei diesen Konservativen, sehr Gläubigen, die sagen, ja, wir wollen auch nicht, dass es so eine Spaltung gibt, aber das wird uns ja so vorgespielt und das kriegen wir eben so präsentiert und eigentlich möchte das keiner, aber die Faktenlage ist einfach nicht mehr eindeutig genug für die Leute. Und das ist wirklich eine Herausforderung für uns Journalisten. Aber was können wir in Amerika tun? Unsere Sachen sehen ja sie.
Ist etwas, was
du, Jeff, aber aus unserem Freundeskreis auch immer mir zurückspiegelst, ne? Wenn du jetzt sagst, ah, ich habe gerade wieder mit dem und dem telefoniert, und dann ist das so dieses auch die Skepsis gegenüber auch, oder da nicht mehr auch sich von den Themen auch abzuwenden und gar nicht mehr drüber reden zu wollen.
Ja, es ist wirklich, aber das ist mehr, die sind einfach überfordert, aber mit das Thema. Also wir haben, wenn wir sehen, unser amerikanischer Freundeskreis, wir haben viele Leute gesehen im Sommer und dann in Europa, und haben wir dann, ja, und was ist das, und wie ist das für euch? Und jeder hat gesagt, ach, können wir über jede andere Thema reden, also wir sind nicht mehr in die USA, wir wollen nicht an der Politik denken. Also es war auf jeden Fall irgendwas, wo Leute wollten das einfach vergessen für eine Weile und nicht immer total das um den Ohren haben, wie man sagt, um around your ears. Also, aber das habe ich auch gemerkt. Und aber ich wollte fragen, weil ich habe auch neulich, also Ingo, deine Dokus haben diese Spaltung innerhalb meiner Familie, und jetzt mein Dad ist nicht mehr da, aber ich habe auch andere Familienmitglied, und ich glaube, einer Zuhörer hat gesagt, ja, du musst jetzt eine neue Trump-Unterstützer, eine neue Konservative finden, mit wem du sprechen kannst. Aber wie du sagst, es ist schwierig, weil es gibt eine Misstrauen, und auch einfach. Also mit meinem Vater haben wir gewusst, dass wir könnten streiten, aber es war okay. Aber mit anderen Leuten kann das sehr schnell eskalieren. Oder also man traut sich nicht, über ein Thema zu reden, weil man will nicht, dass es zu diesem Punkt kommt. Aber ich habe gesehen in der letzten Zeit, zum Beispiel nach der Tod von Charlie Kirk, der Attentat Ende September gegen diese Rex-Aktivist, dass der Gouverneur von Utah, wo das Attentat passiert ist, hat ein paar Fernsehwerbespots gemacht mit der Gouverneur aus Colorado oder demokratischer Gouverneur oder der demokratische Gouverneur aus New Mexico, wo die haben gesagt, das ist mein Kollege, wir verstehen uns nicht immer oder wir haben ganz andere Meinungen, aber wir arbeiten beide für die amerikanische Bevölkerung und wir wollen zusammenarbeiten, sodass wir weiterkommen. Und ich hätte das Gefühl, es gibt so ein bisschen mehr eine Bewegung oder einen Versuch, diese Polarisierung zu überbrücken ein bisschen. Also ist das nur ein paar Werbespots oder hast du das Gefühl, dass es auch innerhalb der Bevölkerung oder nur?
Nein, also das kann ich jetzt aus unserer kleinen Erfahrung in diesem Mikrokosmos nicht sehen, aber die Menschen ziehen sich auch ins Private zurück. Ich finde, das ist noch etwas, sie sehen gerade das, was bei ihnen vor der Haustür passiert, und wie du schon sagst, wollen am liebsten dann auch sich aufs Surfbrett stellen und nichts mehr von der Politik wissen. Also die großen Themen, die in Washington da, wie eben auch schon angemerkt, passieren, das merken die gar nicht. Also dass jetzt Trump alle Journalisten aus dem Pentagon geworfen hat, mehr oder weniger, weil die sich nicht geweigert haben, ein Regelwerk zu unterschreiben, nachdem sie eigentlich keine ordentliche Recherche mehr führen könnten. Ersetzt wurden die jetzt durch Influencer, rechte Podcaster, ein Fernsehsender, der von einem The Pillow Man, Lindell TV heißt das, die sitzen da jetzt, Turning Point, also die Organisation, die Charlie Kirk gegründet hat, die sitzen jetzt im Pentagon und dürfen im offiziellen Pentagon Press Room die Fragen stellen. Nicht? Das ist jetzt, also da ist schon eine Riesenentwicklung.
Und dürfen aber auch nur das berichten, was sie quasi durch die Pressemitteilung des Pentagons serviert bekommen.
Genau, also sie dürfen nicht kritisch hinterfragen, sie dürfen nicht Mitglieder des Pentagons befragen ohne Genehmigung etc. Das ist alles nicht mehr erlaubt.
Jennifer, Ingo, ich habe mich in euren offiziellen E-Mail-Account gehackt. Durfte ich.
Okay.
Ich will einmal, es gibt eine Mail, die passt vielleicht ganz gut dazu und geht auch an euch drei die Frage. Ich lese einfach mal vor. Sebastian aus der Schweiz schreibt: Ach, der Tod von Frau Bourguignons Vater schmerzt noch immer. War er doch jemand, der die Politik Trumps aus der Sicht eines US-Amerikaners verstehen wollend kommunizieren konnte. Im Moment fehlt mir das in diesem Podcast. Im letzten Weltspiegel-Podcast ging es auch darum, dass viele aus dem Trump-Lager einfach nicht mehr vor dem Mikrofon reden wollen. Warum nur? Mangelt es an Selbstbewusstsein, regt sich das Gewissen oder die Scham, weil sie im Grunde ihres Herzens wissen, dass sie einen Hang zur Menschenverachtung haben? Oder haben sie Angst, kritisch hinterfragt zu werden? Falls möglich, bitte bringen Sie Licht in meine Dunkelheit. Ja, wo kommt diese Sprachlosigkeit her oder diese?
Ich glaube, es gibt unter Konservative das Gefühl, dass die Demokraten sind arrogant, dass die, sag mal, die gucken die Nase runter auf dem.
Nee, wir gucken genau.
They look
vom hohen Ross herab, sagt man im Deutschen.
They look down on them, sozusagen, ja. Dass die sind condescending und auch dann wollen, deswegen haben das Gefühl, dass viel von den Medien oder das ist von der Linksmedien, weil das so gespalten ist in die USA, wie du sagtest, würden nur lustig über den machen, würden nur sagen, dass die rassistisch sind oder Idioten sind und haben das Gefühl, dass dann in Trump, obwohl er so eine Millionär, also verkauft sich als erfolgreiches Geschäftsmann, die haben nicht so viel in Common mit ihm, aber er spricht ihre Sprache und die fühlen, dass er sagt manchmal Sachen da, die gedacht haben, aber nicht politisch korrekt sind und das, die sind nicht erlaubt zu sagen, aber wenn Trump sowas sagt, dann ist es dann erlaubt. Und das sehen wir jetzt, diese Kampf gegen die Elite, wie man sagt. Und ich glaube auch, dass die Demokraten sind ein Teil auch davon schuld. Wenn man erinnert an Hillary Clinton und die Basket of Deplorables-Kommentar. Also das ist irgendwas, das ist gefühlt auf die rechte Seite. Und auch dann, wenn Journalisten Probleme haben, mit Leuten zu sprechen, das ist irgendwas, das im Hinterkopf ist auf jeden Fall. Also man sieht das vielleicht auch hier in Deutschland vielleicht ein bisschen auf diese Dynamik unter Wähler auch. Aber wenn die das Gefühl haben, dass ein Partei versteht sie nicht, macht lustig über dem, dann gehen die, also in die Staaten, es gibt nur zwei Parteien, dann gehen die zu die andere Seite, wo die haben das Gefühl, dass sie gehören.
Und Jeff, wenn ich ja nochmal nachhaken möchte, du hast gesagt, da sind die Demokraten auch selber ein bisschen schon schuld daran. Das heißt, das ist ein bisschen an diesem Vorwurf ist was dran, meinst du?
Ja, muss man sagen. Ich finde, es gibt schon also mehrere Themen, wo man könnte, statt sofort zu sagen, dass irgendwas ist rassistisch oder irgendwas ist intolerant, man könnte selbst sagen, okay, ich muss mehr Toleranz haben und darüber reden, weil es gibt auf jeden Fall einfach eine Reaktion statt eine Diskussion. Und je weiter diese Spaltung geht, je schwerer es ist, dann mit Leuten zu reden. Besonders jetzt, wie du sagtest, in eine Zeit, wo die Medien polarisiert so doll oder Social Medien zum Beispiel, dieser Algorithmus, also wo man hinschaut und wo man draufklickt, man kriegt immer noch mehr Videos, mehr TikTok-Shorts, was auch immer. Das geht in diese gleiche Richtung und baut diese Meinung auf. Und statt miteinander zu reden, und das sieht man überall. Also ich habe gerade war gerade mit einer Freundin aus Green Bay, wo ich herkomme, und ihre Mutter, die Demokratin ist, hat, deswegen habe ich auch gefragt, wegen diese Versuch von Leuten zusammenzukommen, ist Teil von einer Gruppe, das heißt Better Angels. Und das ist eine Gruppe, die versucht, einen Dialog across the aisle, wie wir sagen, über die aisle,
über den Graben, wenn man so will, über den Gang, der die beiden politischen Lager trennt, hinweg.
Genau, und die versuchen, die üben und die gehen durch verschiedene Themen und üben, wie man mit Leuten redet, ohne dass das eskaliert, wie man eine Dialog haben kann mit Leuten, die haben eine ganz unterschiedliche Meinung, weil das ist irgendwas Besonderes, also wie wir sehen in Social Media, wenn man irgendwas schreiben kann, und mehr oder weniger anonym bleiben kann. Und es gibt keine Konsequenzen, wenn man irgendwas auf der Handy schreibt. Also, und man schreibt Sachen, die man nie im Leben zu jemand direkt im Gesicht sagen würde. Insofern, die versuchen das dann. Es gibt mehrere Chapters, mehrere Gruppen überall in die USA, und die versuchen, Leute auszubilden, und die laden dann Leute ein. Und sie hat selber gesagt, dass am Anfang haben Sie haben viele Republikaner getroffen, viele Trump-Unterstützer eingeladen. Und am Anfang wollten die nicht kommen, weil die haben die nicht getraut, diese Gruppe. Und die haben gesagt, die machen nur lustig über uns. Die wollen uns nur klein machen. Und aber nach so Stunden, nach ein paar Terminen, dann gab es mehr dieses Vertrauen, wo die Leute dann in der offen miteinander sein könnte und die doofe Fragen stellen könnte, die man traut sich nicht vielleicht zu fragen, und eine offene, so ernsthafte, also in good faith Diskussion haben könnte.
Insofern ist euer Titel Amerika, wir müssen reden, eigentlich auch ein Aufruf an die da drüben, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, denn das ist das große Problem, dass wenn der Dialog zum Erliegen kommt, weil man sich nur noch auch als Feind sieht, gar nicht mehr so als eine Alternative zu einer eigenen Position, sondern wirklich als Feindbild, das auch vernichtet werden darf oder muss, wenn so eine Art Überlebenskampf das Ganze gesehen wird, dann ist eine Radikalisierung, dann ist auch all dem natürlich Tür und Tor geöffnet, und das ist so ein bisschen die Gefahr natürlich, und das macht es immer schwerer, dann wieder zusammenzukommen. Und für Journalisten, um da wieder auf den Bogen wieder zurückzubringen zu unserem Oberthema, ist das natürlich schwierig, weil man dann immer, man muss immer aufpassen, dass man nicht anfängt, einen falschen Bias zu setzen und dass man quasi sagt, ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, sondern eben auch die bestimmten Dinge, die entweder jenseits der Verfassung sind oder menschenfeindlich oder wie auch immer, eben trotzdem nicht sagt, naja, das ist halt nur eine Meinung, sondern eben das auch eben anspricht. Aber mich würde nochmal diesbezüglich interessieren, Anna, wie jetzt so insgesamt in Washington die Stimmung so ist, auch unter den Kolleginnen und Kollegen, Journalistinnen und Journalisten, und überhaupt dieses White House zu covern.
Ja, also Stimmung unter Kolleginnen und Kollegen. Ich kann auch jetzt nochmal, weil ich ja gerade dort war zum Schnitt, ich war 3 Wochen in Washington, da haben wir den Film geschnitten, und da habe ich natürlich auch mit vielen deutschen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die zum Beispiel jetzt auf diesen Journalistenvisa da sind. Das ist auch ein großes Thema, denn da versucht Trump ja auch im Moment Zeit zu begrenzen eventuell, und einige, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber unser Kollege vom ZDF, Herr Thewissen, der hatte ja auch ein kleines Problem, der hatte sich eben geäußert über Charlie Kirk nach dessen Ermordung und vielleicht etwas gesagt, was nicht ganz den Fakten entsprach. Zumindest wurde dann von dem ehemaligen Botschafter Grenell gesagt, man sollte ihm das Visum entziehen. Also das sind auch so Tendenzen, wo man sagen muss, als Journalist fühlt man sich nicht mehr in seiner Arbeit so komplett unterstützt, wenn man es mal freundlich ausdrücken möchte. Die andere Sache, ich hatte das Philipp vorhin schon erzählt, also Trump zu covern, das habt ihr auch ja eben schon erwähnt, man kommt kaum hinterher, ne, weil es so viele Fakten zu checken gibt, und er haut einen nach dem nächsten raus. Ich muss dazu als persönliche Erfahrung noch mal dazu sagen, wenn Sie jetzt einen Beitrag in den Tagesthemen oder in der Tagesschau sehen, dann sehen Sie vielleicht 2 kleine Clips von 15 Sekunden von einem Trump-O-Ton, wir sagen einen Originalton so. Da haben wir aber gesessen im Studio in Washington und haben Stunden und Stunden und Stunden von Donald Trump durchgehört, weil der hört ja gar nicht auf zu reden. Also das ist wirklich etwas, was man auch nochmal mit erklären muss. Also der Mann hat jetzt eine Bühne, die ist 24/7 geöffnet. Der kann alles sagen, was er will, und das tut er auch, weil er ist ja Showman eigentlich. Und er hat wirklich das Bedürfnis, jedes Mikro und jede Kamera für sich in Anspruch zu nehmen, und das tut er auch. Das heißt, er redet ohne Punkt und Komma, und da die Bröckchen rauszusortieren, eben zu überlegen, ist das jetzt wichtig oder war das wichtig, was ist hier gerade weltbewegend, und es sind ja einige Dinge wirklich relevant, anderes sagt er einfach nur so daher. Also das ist wirklich eine Herausforderung, das ist auch anders als vorher. Früher war das gefiltert, also einfach nur die 4 Jahre Biden davor zu nehmen. Das war organisiert, da gab es, wenn ein Staatsgast zu Besuch kam beim Oval Office, dann gab es ein kleines Pläuschchen am Kaminfeuer, und da durften die Journalisten kurz rein, mal kurz nur drehen oder so, wie die beiden aussehen. Man konnte vielleicht gerade noch hören, einen Halbsatz, den sie sich da zugeraunt haben. Jetzt werden alle eingeladen und es wird zu einer 3-stündigen Veranstaltung, wo man eben überlegen muss, wo führt die Reise jetzt hin? Und das sind halt so Sachen, die haben sich komplett verändert. Also das ist wirklich neu und anders.
Man könnte ja positiv aber sagen, er ist zugänglich.
In dem Fall schon.
Naja, Joe Biden beispielsweise, der hat, glaube ich, irgendwann dein Vater hat auch mitgezählt irgendwann, Jeff, dass der nie Pressekonferenzen gegeben hat und sich quasi nicht zur Verfügung stellte.
Ja, das ist komplett richtig. Also da ist einfach ein extremer Unterschied zu vorher
fest. Das ist eine andere Redewendung im Englischen, be careful what you wish for, ne? Also.
Ja, das stimmt. Aber es gibt natürlich, also wie gesagt, er torpediert aber auch die Presse, er diffamiert die Journalisten, er beschimpft sie, er beleidigt einige, die ihm nicht passen. Ne? Und ich habe auch noch eine kleine Anekdote, ich bin ja auch schon länger da, 25 Jahre. Und 1999 war ich zum ersten Mal bei so einem Internship bei Fox News noch damals. Und mich hat am meisten beeindruckt, dass die eine riesige Fact-Checking-Abteilung hatten. Also wenn man einen Beitrag machte oder irgendwas nur publiziert werden sollte, wurde das erstmal durch eine große Fact-Checking-Abteilung gebracht. Und wenn man jetzt überlegt, dass eben Trump sehr viel Fox News guckt und die eigentlich sehr regierungsnah sind, kann man ja doch sagen. Also da ist ein unfassbarer Unterschied passiert oder eine Entwicklung hat sich vielleicht dort abgezeichnet. Also das ist wirklich interessant festzustellen.
Ja, 2016, da war Trump gerade ein paar Tage im Amt, eine Kollegin aus dem Studio Washington gesagt, naja, also ganz sicher bin ich mir auch nicht, dieser Politikbetrieb, das ist dem vielleicht auch einfach viel zu kompliziert. Kann ja auch sein, dass er morgen wieder hinschmeißt. Hat er nicht. Jetzt ist er wieder da im Weißen Haus. Was würdest du sagen, was treibt den eigentlich an? Was ist das für ein Typ? Was will der eigentlich?
Naja, was will der? Wie gesagt, ich glaube, er will sich darstellen. Das ist ein ganz persönlicher Drang. Aber ich glaube, das hattet ihr auch vorhin schon gesagt, dieses Project 2025, was hinter den Kulissen gerade umgesetzt wird. Und er unterschreibt per Dekret viele von den Dingen, die da drin vorgeschlagen sind. Das ist etwas, was der Apparat Trump jetzt gerade durchsetzen will. Nicht? Das ist etwas, was aktuell...
Den Eindruck habe ich auch, dass es eben Trump bei manchem auch gar nicht so ideologisch ist, sondern er guckt, was funktioniert, wofür kriege ich Applaus bei meiner Basis. Und dass aber dieser Apparat, das jetzt, die tatsächlich das Land in eher eine gewisse Richtung auch verändern wollen, in vielerlei
Und das
Bereichen.
Ist anders als vielleicht 2016?
Auf jeden Fall. Ja.
Was nicht anders ist, ist, dass er sein Ego, ne? Also er liebt die Liebe, die Lob, also wie wir gesehen haben in der letzten paar Wochen, als er vor der Knesset war in Jerusalem und in Sharm el-Sheikh und jeder ist vorbeigegangen und hat ihm, ach, vielen Dank, also ohne deine Leadership, also das wird nie passieren, ich würde dich nominieren für den Friedenspreis. Nobelfriedenspreis, also jeder hat das ihm gesagt. Also man sah, als er da saß, es war der Trump-Show. Also es hat mehr mit ihm zu tun als mit der Abkommensprozess. Also insofern, das ist irgendwas, das auf jeden Fall nicht geändert hat. Und also mit der Project 2025, ich glaube, wie du sagtest, er ist nicht so ein Ideolog. Also ich habe neulich ein Interview mit Steve Bannon, seine Ratgeber mit The Economist gesehen, wo er hat gesagt, dass er soll...
Früher, also in der ersten Amtszeit.
Früher, ja. Aber er ist immer noch eine Unterstützer und ich glaube auch unoffiziell Ratgeber und hat gesagt, dass er braucht, dass er wird wiedergewählt, dass er braucht eine dritte Amtszeit, aber er sagte, dass wir brauchen ihn, weil wir sind noch nicht fertig und er ist ein Vessel, hat er gesagt. Also, dass Trump ist nur jemand, den wir benutzen für unsere
ein Vehikel, ja.
Pläne. Also...
Ich wette, es gibt noch ganz viele, also ich habe noch ganz viele, aber ich halte vielleicht jetzt irgendwann mal die Klappe und sehe hier vorne schon jemanden mit einem Mikrofon und einem langen Stiel dran und vielleicht geben wir die Fragen, die jetzt im Publikum entstanden.
Das ist ja das Besondere an dieser heutigen Folge, dass wir normalerweise kriegen wir Mails und Zuschriften von Ihnen, von euch und Fragen und jetzt können wir sie hier direkt im Saal quasi entgegennehmen und in Empfang nehmen und beantworten. Und ich glaube, das Schöne am Podcast ist ja, mir sagt Nils, unser Redakteur immer, ja, da gibt es keine Zeitbegrenzung an sich.
Später.
Aber wir, genau, es gibt einen gewissen Rahmen. Aufmerksamkeitsspanne, ja.
Ja. Ich habe eine Frage und zwar kommt es mir so vor oder ich stehe fassungslos vor dieser ganzen Entwicklung und frage mich, ob diese Transformation, die im Augenblick stattfindet, also so kommt es mir wirklich vor, eine Transformation auf allen Gebieten, politisch, publizistisch und wie auch immer, sehe ich das jetzt zu ängstlich oder ist das einmalig in der Geschichte der Vereinigten Staaten? Also in Deutschland haben wir ja so einen Transformationsprozess schon mal erlebt? Oder muss man sich da vielleicht ein bisschen entspannen und sagen, sowas hat es vielleicht schon mal öfter gegeben?
Wer sieht hier das Glas halb voll oder halb leer jetzt?
Naja, ich kann ja vielleicht einfach mal sagen, was die Menschen, mit denen ich gesprochen habe für die Doku, dass die, besonders die auf der linken Seite, sage ich jetzt mal, die jetzt auch betroffen sind durch die ICE Raids, also die Maßnahmen der Einwanderungsbehörde, ne, die Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus dort abholen und einsperren, die leben schon in einer gewissen Angst. Das ist jetzt neu, also diese Grundstimmung, dass jederzeit Familienmitglieder oder so etwas nicht mehr nach Hause kommen, nach der Arbeit, nach der Schule etc. Also da, so ein Gefühl, so ein Grundgefühl, das kannte ich vorher jetzt auch noch nicht. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt historisch, weiß ich nicht, in den 50er Jahren dort vielleicht schon mal zur Zeit der Verfolgung von Kommunisten oder sowas in Amerika erlebt hat. Da war ich nicht dort. Aber also so ein Grundgefühl für mich in meinen 25 Jahren, das gab es so noch nicht. Also dass da etwas Großes vielleicht demnächst passiert, könnte man erahnen.
Ich denke immer, ich lese viel, ich höre viel Podcasts und ich finde, ich bin oft am Ende schockiert und habe Angst und ich denke, das war's mit diese 250 Jahre Experiment. Das hat gut geklappt bis jetzt, aber jetzt ist es zu Ende. Also, wo ich wirklich Angst habe und wenn du sagst, bin ich Glas halb leer und habe wirklich Angst vor der Zukunft. Und dann höre ich auch einen Podcast von einer amerikanischen Historikerin. Sie heißt Heather Cox Richardson. Und es ist eine kurze, tägliche, 10 Minuten lang Podcast, wo sie bringt die heutige Situation oft in Kontext von einer anderen Zeit. Und dieser Podcast ist einfach die einzige, wo ich denke so, okay, wir hatten auch dunkle Zeiten. Wir haben einen Bürgerkrieg gehabt in den USA. Wir haben also in den 60er Jahren also viel Civil Unrest. Wir hatten den Zweiten Weltkrieg. Wir hatten also verschiedene dunkle Zeiten in unserer 250 Jahre Geschichte. Und das ist irgendwas, wo this too will pass. Das, wir würden auch hier durchkommen und es wird weitergehen. Also manchmal denke ich so, manchmal bin ich sicher, wenn ich sehe zum Beispiel bei der No Kings Protest, das passiert ist vor ein paar Wochen mit 7 oder 8 Millionen Leute auf die Straßen von Städten quer durch Amerika, denke ich, nee, guck mal, also da bewegt was, also Leute wissen nicht, wie gesagt, weil the zone is so flooded, was die tun können, fühlen sich ein bisschen hilflos, aber trotzdem, die sind auf die Straßen, die bleiben friedlich, die tun was. Also die Leute würden das nicht erlauben, dass ja, das Land, dass die Demokratie endet. Also dann denke ich manchmal, ich höre ein Interview mit jemandem, der sagt, ja, ich habe kein Problem mit Diktatur, solange er so mein Diktatur ist. Und dann denke ich so, die Amerikaner haben keine Ahnung von Diktatur, also von Authoritarianism, die haben das nie erlebt. Die verstehen nicht, was es bedeutet und die verstehen nicht, obwohl das passiert vor ihren Augen mit Universitäten, mit der Medien, mit Kanzleien, mit der Justizministerium und so weiter, wie mit der obersten Gerichtshof, wie Trump kontrolliert Kongress, alles und nimmt der Macht von diese Institutionen, wo alle haben gesagt, wir haben unsere Institutionen, die würden halten und manchmal hat man das Gefühl, die halten nicht. Insofern ich bin auf einer Welle von, nee, this too will pass. Also es ist eine dunkle Zeit, aber wir kommen durch. Und dann manchmal denke ich so, aber wie?
It's an emotional rollercoaster, ja, um ein anderes Bild aufzugreifen. So ein bisschen wie die Surfwelle, die da in Kalifornien geritten wurde. Da hinten ist eine Frage.
Genau, ich habe mal eine komplexere Frage. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich schreibe gerade eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Demokratieförderung. Und was ich so beobachte, sind ja diese Trump-Narrative aus den USA, die auch von der AfD zum Beispiel ja auch oft übernommen werden. Es geht ja viel so um migrantische Personen, trans- oder queere Personen, aber auch allgemein so arme Leute sind ja stark betroffen. Also wird ja nicht nur von der AfD aufgegriffen, auch von Merz, so Stichwort Stadtbildaussage.
Und seitdem erleben ja auch migrantisch gelesene Personen mehr Gewalt, berichten darüber ja auch auf Social Media. Jetzt ist das Stichwort so, Narrative sind wirkmächtig. Gerade der Journalismus hat die Möglichkeit, Narrative einzuordnen und selbst eigene Narrative als Gegengewicht zu schaffen. Wie können wir uns also in Deutschland von der Zunahme des Demokratieabbaus im Zusammenhang mit diesen Narrativen, dieser Übernahme dieser Narrative gegen Vielfalt wehren und unsere Demokratie vielleicht nicht nur schützen, sondern auch stärken? Es geht also um so eine Art Werkzeugkasten für uns alle, was wir dafür tun können, gemeinsam etwas zu tun, ist ja auch irgendwo Demokratie leben. Also sozusagen Deutschland, wir müssen reden, was können wir hier tun, wie können wir handeln, was ist da besonders effektiv?
In der Tat eine komplexe Frage. Im Prinzip, wenn ich es mal übersetzen kann, was können wir uns abgucken von den USA oder eben auch nicht?
Naja, also was ich eben noch mitgedacht habe, ist ja auch, die Hälfte der Amerikaner ungefähr hat das ja aber auch gewählt. Das darf man vielleicht auch nicht ganz vergessen. Also gerade jetzt die Vielfalt etc., das ist etwas, einer unserer Protagonisten hat gesagt, auf gar keinen Fall, also ich fühle, dass die Linke mich und meine Familie, meine Kinder indoktrinieren will mit diesem woken Zeug, wie er das nennt. Die wollen das ja nicht. Also für ihn geht es ja in die richtige Richtung. Ich glaube, das müssen wir auch immer mit bedenken, nicht? Also es gibt Menschen, die Diversität und progressive Werte schätzen und fördern. Und da gibt es aber einen riesigen Teil in Amerika, eben die auch besonders diesen christlichen Nationalismus sich wünschen, die wollen das ja gar nicht. Und für die läuft das eigentlich alles gerade ganz gut, nicht? Also deswegen muss man, glaube ich, beide Seiten sehen, oder?
Abbilden auf jeden Fall. Das war ja auch immer das Ziel unserer Filme, die wir gemacht haben und auch dieses Podcast. Wir versuchen dann, also GIF ist dezidierter vielleicht auf der Seite der Demokraten, aber grundsätzlich eben die Aspekte, glaube ich, darstellen, dass es nicht so wirkt, als wäre es ein Closed Shop in gewisser Weise. Das ist ein Aspekt. Wir müssen halt aufpassen, dass wir als Journalisten, um es wieder auf uns zu jetzt beziehen, aber eben nicht zu Aktivisten werden. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Aspekt. Aber es ist oft eine Grauzone. Wo beginnt es, wo hört es auf? Ich glaube, die grundsätzliche Bande ist immer die freiheitliche demokratische Grundordnung und den Rahmen, den unsere Verfassung gibt. Aber das ist, wie du sagst, in den USA sagt das Project 2025, was wollt ihr denn? Es ist im Rahmen der Verfassung und wo es nicht ist, das testen jetzt gerade die Gerichte. Ich glaube, so ein richtiges Werkzeugkasten per se ist alles, was Demokratie und Meinungsvielfalt, da sind wir wieder beim Thema Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, fördert und nicht versucht zu unterdrücken. Und da müssen aber beide Seiten, glaube ich, sich an die Nase fassen, dass sie das auch wirklich leben und aushalten teilweise, dass Dinge, wie du vollkommen richtig sagst, Anna, Millionen finden, was gerade passiert, gut und richtig. Und das ist auch okay in dem Sinne, dass es eben das Ergebnis einer politischen Entwicklung ist. Die Frage ist halt, ob es irgendwann einen Kipppunkt überschreitet und ne, gerade auf der demokratischen Seite sehr viel vor autoritären Strukturen, Macht, Missbrauch. Wir haben jetzt noch gar nicht über den ganzen Aspekt Bereicherung der Trump-Familie oder Regierung, wenn er sich jetzt irgendwie 230 Millionen selber zuschreiben will als Entschädigung für die Verfahren, die gegen ihn zu Recht ja liefen, weil ein Staatsanwalt das so recherchiert und vorgebracht hat. Ja, das ist in der Tat ein komplexer Aspekt, da würde wahrscheinlich der ganze Abend noch drauf gehen, aber...
Ja, und also was uns hier in Deutschland anbetrifft, dann will ich nochmal Werbung machen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also ich... Ganz uneigennützig. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich morgens aufwache, dann ist meine Timeline bei Instagram oder wo auch immer, die ist geflattet mit irgendwelchen News und das macht ja was mit uns. Also das, da entstehen Gefühle von vielleicht Wut, Frust, Fragezeichen und das stürmt so ungefiltert auf mich ein, vielleicht auch auf euch. Und wir haben hier mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein fantastisches System. Da gibt es Journalisten, die sich hauptberuflich und nicht interessengeleitet mit den Themen des Tages und des Jahres und unserer Zeit beschäftigen und einen hohen Anspruch haben an sich, an ihre journalistische Arbeit, uns ein Stück von der Wahrheit auf dieser Welt zu erzählen, dass wir sie ein bisschen besser verstehen können. Und das ist ein ganz, ganz hohes Gut. Und ich glaube, das unterscheidet uns vielleicht auch inzwischen ein wenig von den USA.
Absolut, ja. das ist ein wirklich guter Aspekt, dass du mal aufgreifst. Und nicht, weil wir quasi jetzt eine Lanze für unseren eigenen Haussender brechen wollen, aber ich glaube tatsächlich, weil du gefragt hast, Werkzeugkasten, ne? Also wir sind nicht das Allheilmittel und so, aber ich glaube, der öffentlich-rechtliche Journalismus ist ein Werkzeug in diesem Kasten, der versucht, daran zu arbeiten, dass diese Demokratie überlebt. Und ich glaube, wir sehen in den USA, in welche Richtung es driften kann, wenn es keinen starken, sondern einen Journalismus, keinen starken öffentlich-rechtlichen Journalismus gibt, sondern einen, bei dem große Konzerne dahinter stehen und eventuell dann entscheiden, es ist gerade für unser Unternehmen, für die Firma sinnvoller, sich an Donald Trump ranzuwanzen und eventuell jemand, der kritisch ist, vom Sender zu nehmen, bevor wir hier vielleicht eben unsere Aktionäre dann uns die Bude einlaufen und solche Dinge. Also das ist tatsächlich ein Unterschied auch zu den USA heute, würde ich sagen.
Das ist ja auch etwas, was Trump jetzt auch gemacht hat, nämlich die Fördermittel und Gelder den Öffentlich-Rechtlichen zu entziehen. Und das trifft besonders die kleinen Sender in den ländlichen Gegenden, wo es eben überhaupt gar keine normalen Lokalzeitungen oder Fernsehsender mehr gibt. Das war dann immer der kleine Public Broadcaster da, der dann zu 70 oder mehr Prozent vom Staat gefördert wurde. Diese Gelder hat er entzogen. Das heißt, dort gibt es dann überhaupt keine Nachrichten mehr. Und damit stirbt natürlich die ganze Faktenlage. Oder
ja, die Vielfalt, genau. Und ich glaube, es sind nämlich die zwei Punkte, die politische Unabhängigkeit und auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit, die wir hier in Deutschland haben, die ist entscheidend. Eine Frage da hinten.
Ja, also ich denke, ist es nicht vielleicht alles ein bisschen milde, was gesagt wird, wenn ich die Stützen der Demokratie sehe, die Exekutive und die Presse und auch die Gerichte, die ja letztendlich, haben wir gesehen, was mit den Journalisten, die ausgeladen werden im Weißen Haus, etc., passiert ist. Und dann auch der Supreme Court, der letztendlich ja alles, was in der Judikative gebracht wird, in den unteren Ebenen, wird wieder platt gemacht und vom Supreme Court korrigiert, sage ich mal, in Trumps Richtung, jedenfalls in den meisten Fällen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ist das irgendwann noch reversibel?
Da sind wir wieder bei dem Glas halb voll oder halb leer. Also ich glaube, dass die Farbtöpfe, mit denen man wirklich die düstersten Szenarien an die Wand malen könnte, und sie, die sind alle offen da und die sind nicht aus der Luft gegriffen. Und die Sorge ist absolut berechtigt, meiner Einschätzung nach. Und dann denke ich wieder, naja, wie Jeff vorhin sagte, ne, es gibt in der Geschichte der Vereinigten Staaten eben immer wieder solche Strömungen und so, wo man denkt, okay, das ist dann wieder eingefangen. Es hat es in dieser Form, auch noch unterstützt durch Social Media, durch künstliche Intelligenz, die dann vielleicht auch immer mehr eine Rolle spielt dabei, in dieser Form so brachial, wenn man so will, vielleicht auch nicht, noch nicht gegeben in den USA. Aber gleichwohl sehen wir ja, wir alle kennen mittlerweile, wie diese Unterschrift aussieht, weil er die immer in die Kameras hält. Aber das allermeiste von dem, was Donald Trump da gerade versucht umzusetzen, sind diese Executive Orders. Und die haben, also er regiert per Dekret. Der Kongress hat, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Gesetze erst verabschiedet seit Januar. Aber das wenigste davon ist wirklich Gesetzestext, wo man eine gewisse Mehrheit auch in den Kongresskammern braucht. Insofern ist das reversibel, weil der nächste Präsident theoretisch ist alles wieder mit einer Unterschrift ja wieder ändern könnte. Das ist so passiert nach der ersten Amtszeit mit Joe Biden und umgekehrt jetzt wieder mit der zweiten Amtszeit. Raus aus dem Pariser Klimaabkommen, dann wieder rein, jetzt wieder raus. Also insofern, das ist nicht so in Stein gemeißelt. Aber eine gewisse Verschiebung von Grenzen, das ist überhaupt das Phänomen Trump meiner Meinung nach, ist immer das, dass eine Grenze, auch wenn Institutionen, deren, auf die man sich verlässt oder deren Berechtigung man auch akzeptiert, ja, wenn die einmal verschoben sind, ist es natürlich schwer, wieder dahinter zurückzugehen. Und das ist, glaube ich, so das, was das Land so gerade verändert.
Für wie gut haltet ihr die Chancen der Demokraten? Man fragt sich ja im Moment, wo sind die eigentlich? Also ist das eine Strategie, sich jetzt erstmal unterm Teppich, neue Redewendung, sich unterm Teppich zu verstecken? Oder sind die genauso sprachlos wie wir manchmal?
Ja, also ich glaube auch, dass die sind im Moment am Lernen. Sie versuchen, Lessons zu lernen und wieder aufzubauen. Also heute, wie wir gesagt haben, ist ein Wahltag in die USA. Es gibt ein paar sehr wichtige, wo die Demokraten und das ganze Land beobachtet jetzt zu sehen, wie es geht. Wir haben eine Wahl in New York City für Bürgermeister zum Beispiel. Sieht so aus, wie Zoran Mamdani wird, der demokratische Sozialist, wird der nächste Bürgermeister von New York. Also das ist irgendwas für die Demokratische Partei, das ganz nach links ist. Also wie Bernie Sanders, AOC, Alexandria Ocasio-Cortez und die demokratischen Sozialisten. Wobei das eine von den Lessons learned von Trump war, dass die Demokraten mussten sich mehr nach Zentrum rücken. Aber guck mal, also Mamdani, es sieht aus, wie er wird gewinnen. Also das ist New York City, aber und das ist ein Bürgermeisterwahl. Insofern, was sollen die Demokraten davon wegnehmen? In Virginia haben wir eine Gouverneurwahl, wo Abigail Spanberger, also mindestens gestern, war ein paar Punkte vorne. Und sie ist eine Demokratin. Sie hat gewonnen in eine als Abgeordnete hat gewonnen in einem Wahlkreis, das ziemlich rot war, also ziemlich konservativ. Und sie hat gewonnen als Demokrat, weil sie in ganz genau in die Mitte war und hat war gar nicht nach links und hat sogar also mit Republikanern auch gearbeitet. Ist das der richtige Weg für die Demokraten? Also insofern. Es wird beobachtet jetzt, es wird auch eine Gouverneurwahl in New Jersey, aber auf jeden Fall, die Demokraten sind so tief gestört von der Wahl letztes Jahr und beobachten jetzt. Und also wer der nächste Kandidat wird, ist auch total, Leute fragen uns immer, wer könnte das sein? Also was wir wissen ist, dass die Demokraten waren immer am stärksten, als die jemand normalerweise jung oder jung-ish. Neu, eine frische Gesicht, jemand sehr authentisch. Wir haben das gesehen von JFK bis Bill Clinton bis Barack Obama. Und das, also Kandidaten wie dieser hat eine Energie und they capture the imagination, wie wir sagen, also von Wähler. Und ob die Demokraten haben jemand so, also
ich habe eigentlich noch eine da gerade eine interessante Beobachtung in Kalifornien gemacht, der Gouverneur Gavin Newsom. Der ist natürlich jemand, der jetzt, der sieht gut aus, der ist jung, relativ jung und er tut etwas, was bis jetzt keiner so doll gemacht hat, nämlich Trump mit seinen Mitteln zu versuchen zu schlagen. Also er ist auf Social Media genauso aktiv wie Trump und trollt genauso wie Trump, stellt da Memes auf, veräppelt ihn, imitiert seine Masche und das kommt gut an. Das ist das eine. Und das andere, was er aber auch tut, und da wird er auch stark für kritisiert, in Texas hat man ja Redistricting betrieben, um 2028 5 Kongresssitze hoffentlich mehr zu bekommen. Darauf haben die Republikaner dort gesetzt. Und er imitiert dieses Prinzip, will das genau dasselbe in Kalifornien durchsetzen. Die Kalifornier finden das eigentlich nicht okay. Arnold Schwarzenegger zum Beispiel hat sich stark darüber aufgeregt, weil die hatten eigentlich ein sehr gutes Wahlsystem, was sehr stabil war. Und dieses ist jetzt ja eigentlich genau, wie man so will, derselbe faule Trick wie das, was die Republikaner machen. Also es ist so eine Retribution auch wieder, um diese Sitze eben auszugleichen, die da verloren werden können. So, das ist also eine Masche, eine Methode, vielleicht mit denselben Mitteln zurückzuschlagen. Ist das die richtige Methode?
Sagt ihr, kämpft Feuer mit Feuer? Fight fire with fire? Sagt man das auf Deutsch?
Sagen wir das?
In Deutsch? Ab jetzt.
Ab jetzt.
Ab jetzt sagen wir.
Genau, ab jetzt. Ja, ich würde noch eine kleine Sache noch hinzufügen wollen. Mein Eindruck ist vielleicht auch, dass wir uns zu sehr auch vielleicht auf die Demokraten als Gegengewicht konzentrieren, als Verhinderer von Schlimmeren aus Sicht der Demokraten, wenn man so will. Sondern mehr die Reaktion der Zivilgesellschaft vermutlich immer mehr Gewicht bekommen wird, je mehr sich diese Dinge, wir sind gerade im Shutdown, wo sich eben auch viele Krankenversicherungsdinge gerade verändern und die Leute das auch sehr spüren und dann vielleicht da so eine Reaktion hervorkommen könnte, die dann vielleicht noch mehr auch versucht das Ganze zu korrigieren, jetzt nicht zwingenderweise über die Gerichte oder über die demokratischen Wahlkämpferinnen und Kämpfer, sondern eben so durch das Zivilengagement, die Institutionen. Vielleicht ist das auch, wie bei vielem, nur so eine eine vage Vermutung, aber oder eine naive Betrachtungsweise, aber ich glaube, irgendwann hat jede Aktion ja auch eine gewisse Reaktion. Und das, was gerade passiert, ich glaube, wie du so richtig sagst, Jeff, da sind viele noch in Schockstarre auf der anderen Seite, aber so langsam, ich glaube, passiert wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, als wir das hier an den Medien in Deutschland rüber transportieren können, aber wie dieser No Kings Bewegung oder die größten Demonstrationen in den USA seit Jahrzehnten und solche Dinge. Insofern wird es auf jeden Fall, gibt es eine Menge Dinge, wo wir drüber werden reden müssen, auch in den kommenden Monaten.
Die nächsten fünf Jahre.
Die nächsten fünf
Jahre. Wollen wir noch eine Frage nehmen? Ja?
Also ich habe den Eindruck, mein Name ist Johannes Nieder, ich habe den Eindruck, dass Trump die amerikanische Demokratie schwer unter Druck setzt. Und es wird jetzt auch spekuliert und er unterstützt ja diese Spekulation auch, ob er dann noch eine dritte Amtszeit bekommen kann in irgendeiner Form. Worauf ich hinaus will, besteht die Gefahr, dass die USA eine Diktatur wird?
Also eine in unserer Verfassung steht, dass ein Präsident darf nur zwei Amtszeiten. Wenn also eine dritte Amtszeit geben würde, dann wird das nur mit einer Veränderung. Und dafür braucht man zwei Drittel von jeder Senator und Abgeordnete im Kongress. Und wie das jetzt aussieht, das wird nicht passieren. Aber auf jeden Fall, er spricht davon oder sagt das immer so sehr leicht. Also, aber wie wir wissen mit Trump, man muss ihm ernsthaft nehmen. Ich glaube, es war 2016, als wir in Washington waren, was war der Spruch, dass Journalisten nehmen Trump ernsthaft, aber nee, literally.
Sie nehmen wörtlich, aber nehmen ihn nicht ernst.
Danke. Und seine Unterstützer nehmen ihm
ernst, aber nicht wörtlich.
Genau, danke. Also, aber was wir...
Ja, weil immer so abgetan wurde, ach, das sagt er nur so, das meint er ja gar nicht so, aber...
Genau, also ja, er spricht nur. Aber was wir gemerkt haben in diese letzten 10 Jahre, ist, dass man muss ihm ernst nehmen und wörtlich nehmen. Also insofern, ich weiß nicht, was er vorhat. Man kann nur spekulieren. Es gibt auf jeden Fall diese Tendenz, dass wir gesehen haben von Trump, das sieht viel, viel mehr aus wie Strategie von einer Diktatur als von einer demokratischen Präsident. Aber ich habe auch Artikel gelesen, wo Leute, Trump-Unterstützer, haben gesagt, ja, ich habe für ihn gewählt, weil ich war gegen illegale Einwanderung und wollte, dass die kriminell wird abgeschoben, aber ich habe nie gedacht, dass es wird der Vater von der Freund von meinem Sohn treffen oder meine Nachbar oder meine Kollege.
Oder dass die Nationalgarde auf den Straßen plötzlich einmarschiert. Genau,
also es gibt viele Sachen, wo Leute, ich glaube auch seine Unterstützer finden das, also manche gut und manche sagen, dass die haben dafür gewählt oder also ich weiß nicht jetzt, was mein Vater sagen würde. Ich hoffe, dass er würde sagen, dass es ein Schritt zu weit ist. Aber vielleicht würde er sagen, warte mal, er hat einen Plan und wir müssen alle abwarten und sehen. Also das hat er immer gesagt. Insofern, jetzt kann ich nur spekulieren. Aber es gibt auch viele Unterstützer, die finden, das stimmt. Das, was er macht, ist genau richtig. Dass das Land, dass wenn man illegal in das Land ist, dann muss man abgeschoben sein. Und das zeigt auch, es gibt ein Signal für andere, die überlegen, illegal über die Grenze zu kommen, dass die das nicht machen sollen. Also, und sie sehen das als genau die richtige Art und Weise, das zu machen. Also wir müssen warten und sehen, was die nächsten Schritte sind und wie die der Bevölkerung reagiert.
Ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende, aber ich habe an euch drei...
Bevor das die längste Episode ja, genau, von Amerika...
Der längste...
Wir müssen reden, das
Mikrofon wird hier nicht geschattet. Gibt es was euch Hoffnung macht?
Die Wellen sind richtig gut in Huntington Beach. Nein, wir haben ja... eigentlich war eine kleine Mission unseres Films. Am Anfang sind wir losgegangen und haben gesagt, können wir denn vielleicht mal diese Surfergruppen an einen Lagerfeuer bringen, dass sie miteinander reden. Es ist uns nicht ganz gelungen, aber immerhin hat sich eine der Protagonistinnen der linken Gruppe mit der Stadträtin getroffen, die eine Maga-Stadträtin ist und also die auch tatsächlich sehr Trump-treu ist. Und die beiden haben sich zueinander gesetzt und miteinander gesprochen und gesagt, wir können das, wir wissen, dass wir sehr unterschiedlicher Meinung sind, aber wir versuchen es jetzt trotzdem. Und das sind, glaube ich, diese Dinge. Man muss im Kleinen anfangen, wir haben ja oft darüber gesprochen, aber im Menschlichen, auf der menschlichen Ebene, die waren alle entzückend. Also wirklich, alle Konservativen waren menschlich wundervoll. Also wirklich, man kann es gar nicht anders sagen. Und da muss man sich, glaube ich, wieder treffen und diese Politik, ja, vielleicht in Washington lassen. Ich weiß es nicht. Das ist vielleicht die Lösung.
Absolut. Ich glaube, das ist etwas, was ich auch unterstreichen würde. Wir haben das auch immer wieder gesehen, dass auch das, was in Washington passiert, im weiten Land in den USA, auch viel weniger heiß gegessen wird, als es dort im Oval Office oder im Kongress gekocht wird. Und ich glaube, dass da auf dieser Humanity-Basis, auf dieser Menschlichkeitsebene, da doch sehr viel mehr gemeinsam auch ist. Und das sehen wir auch hier in Deutschland. Ich glaube, wir sind gar nicht so polarisiert, wie man so den Eindruck hat, wenn man denkt, oh Gott, auf Social Media ist nur noch Empörung und Streit, sondern dass da doch viele, vielleicht gibt es bestimmte Themen, die einen mehr triggern als andere, aber grundsätzlich so eine gewisse Menschlichkeit, wenn das nicht den Bach runtergeht, dann gibt mir das auf jeden Fall auch Hoffnung. Und ja, ich meine, wie heißt es so schön, eine meiner Lieblingsredewendungen, Selbstmord aus Angst vor dem Tod ist ja auch keine Lösung, ja, also oder keine Zukunft ist auch keine Lösung, ja, also das ist, also die Flinte ins Korn werfen würde, ist eine andere, ich weiß nicht, hast du die schon mal gehört, die Redewendung? Ja, die Flinte ins Korn werfen.
Nein, Needle in a Haystack? Nee.
Die Flinte ins Korn werfen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woher das herkommt. Also quasi Korn aufgeben, quasi seine Waffe abgeben, aber warum ins Korn? Weißt du das eine?
Korn wie der Alkohol oder Korn wie... Ups.
Ich glaube ins Getreide, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, das ist eine Aufgabe jetzt für unsere weisen Zuhörerinnen und Zuhörer, uns eine Lösung zu bieten für die nächste Folge, wo diese Redewendung kommt, aber to give up, das wäre wahrscheinlich die banale Übersetzung. Was gibt dir Hoffnung?
Also Stichwort give up. Es ist eine Achterbahn von Emotionen mit mir. Aber wie gesagt, die Geschichte, das Land feiert nächstes Jahr sein 250. Geburtstag und hoffentlich, also es hat schon so viel erlebt, hat so eine faszinierende Geschichte, eine Geschichte von Revolution, eine Geschichte von Streit und dunkle Zeiten und ist immer durchgekommen. Und ich glaube auch, wir sind so häufig gefragt, wo ist der Widerstand? Und es gibt mir keine Hoffnung, dass zum Beispiel Kanzleien oder Universitäten oder andere mit Macht einfach Medien, CBS, ABC, einfach mitmachen. Aber dann hört man Geschichte von, na, so ein Eisagent holt jemanden auf die Straße und versucht ihm wegzunehmen zu einer Abschiebung. Und da kommen, weiß ich nicht, ich habe ein Video gesehen, wo 5 Kinder kommen mit ihrem Rucksack und haben die Eisagenten gehauen. Und bis er der Mann losgelassen hat. Und dann denke ich so, manchmal ist es so, die Mächtigsten machen mit, aber es ist diese kleinen Kinder, die haben nicht mehr als einen Rucksack und haben gar keine Macht. Aber die haben diesen Mann verteidigt. Und wie gesagt, erstmal 4 Millionen Leute auf die Straße, nächstes Mal 8 Millionen. Also es gibt Hoffnung in diese Bewegung, in Zahlen und in die Bevölkerung. Und ich glaube, man muss diese Hoffnung, wie die late great Jane Goodall gesagt hat, man darf der Hoffnung nie verlieren, weil dann, was haben wir denn? Also der Hoffnung bleibt.
Das ist ja auch... Das ist ein wunderbares Schlusswort, Jif, und auch wieder eine Redewendung. In Deutschland sagt man, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und insofern würde ich sagen, beenden wir diese heutige Jubiläumsfolge. Es ist eine XXL-Folge jetzt geworden, aber es sind eine Menge Aspekte drin gewesen. Wir haben ein bisschen zurückgeblickt auf diese 5 Jahre und manchmal wundern wir uns, dass wir quasi we still keep on going, aber der Redebedarf ist nach wie vor da. Und deswegen haben wir uns überlegt, ob wir uns und Ihnen, euch, ich hoffe, ihr seht das so, zum 5-jährigen Jubiläum nicht ein kleines Geschenk machen, indem wir nämlich aus unserem 2-Wochen-Rhythmus ausbrechen und ab heute künftig in einen wöchentlichen Rhythmus gehen. Das ist zumindest
ist es geschuldet auch der Tatsache, dass, wie du sagst, wie kommen wir zu unseren Themen, ja, dass wir in den vergangenen Wochen und Monaten oft das Gefühl hatten, Dinge, die in der ersten Woche nach einer veröffentlichten Folge passiert sind, und das wäre oft Stoff genug, um 3 Folgen zu füllen, total schon hinten runtergefallen sind, weil in der zweiten Woche oder selbst erst am Wochenende vor dem Aufzeichnungstermin wieder so viel passiert ist. Und ich habe vorhin vergessen zu sagen, dass natürlich wir beide drauf gucken, aber du meistens den besseren Riecher hast, Jeff, was dann wirklich Themen sind, die wir besprechen sollten. Und wo ich immer noch denke, ah, echt? Siehst, das sehe ich nicht so. Und dann irgendwie zwei Stunden später, ah, ich habe mal ein bisschen nach recherchiert. Du hast vollkommen recht, das müssen wir unbedingt machen. Aber eben, weil wir oft so das Gefühl hatten in letzter Zeit, so frustriert, guck mal, da haben wir gar nicht erwähnt, weil so viel anderes war, haben wir gesagt, ist zumindest zur Zeit ergibt es Sinn, dass wir in einen Wochenrhythmus gehen. Und wir probieren das mal, ob das wirklich klappt. Und dann werden wir versuchen, eben euch noch besser auf dem Laufenden zu halten, was da drüben passiert in den USA. Für die heutige Folge, wie gesagt, ich übernehme jetzt mal hier zum Abschluss wieder das Ruder von dir zurück. Vielen Dank, Philipp, dass du hier als in dieser Crossover-Produktion mit dem Weltspiegel-Podcast, der erscheint ja auch wöchentlich.
Schon ganz lange wöchentlich.
Ja, genau, genau. Das ist der neue Weg. Also da könnt ihr Philipp Abresch wieder hören. Anna Leier, vielen Dank für den Besuch mit den Eindrücken direkt aus den USA. Und der Hinweis nochmal, die Doku, die du zusammen mit Kerstin Klein gemacht hast in der ARD Mediathek United States of Angst. Und Kerstin Klein, das können wir hier schon verraten, deine Co-Autorin, Korrespondentin im ARD-Studio in Washington derzeit, die wird Gast in unserer nächsten Folge sein, wo wir dann diesen Film auch nochmal ein bisschen dezidierter vielleicht aufdröseln können und nochmal ein bisschen darauf eingehen möchten. Ja, und wir freuen uns darauf, auf das neue Projekt, auf die nächsten 5 Jahre. Wir danken vor allem aber euch und Ihnen, unseren treuen Zuhörerinnen und Zuhörern, die es überhaupt möglich gemacht haben, dass wir an diese Wegmarke gekommen sind. Denn ohne euch, ohne Sie, gäbe es diesen Podcast nicht.
Es ist schön, euch zu sehen.
Eine kleine Auswahl hier zumindest in der Zentralbibliothek in Hamburg im Rahmen der Hamburger Woche der Pressefreiheit. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und das Interesse hier. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Hi, ich bin Isabel Strö, Investigativjournalistin beim NDR. Mehr als 2 Jahre lang haben wir undercover in einem bisher unbekannten internationalen Vergewaltigernetzwerk recherchiert. Es geht um schwerste Sexualverbrechen und darum, wie sie geplant und organisiert werden. Die Story hört ihr jetzt im Podcast Rape Tapes.
Das sind hunderte Nutzer und die tauschen sich darüber aus, wie man am besten Frauen bewusstlos bekommt, wie man sich am besten an ihnen vergeht und laden hoch, was sie machen mit Frauen. Und ich habe bis jetzt bei keinem einzigen Video eine Geschichte gehört, wo die Frau gesagt hat, ich möchte das.
In der neuen Staffel von 11KM Stories nehmen wir, meine Kollegin Isabel Bär und ich, euch mit auf unsere verdeckte Recherche. Ihr seid dabei, wie wir den Tätern auf die Spur kommen und wenn wir eine Frau treffen, deren Fall erst durch unsere Recherche ans Licht kommt. Rape Tapes. Die neue Staffel von 11KM Stories. In der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.